Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Corporate Entrepreneurs Podcast. Diesmal freue ich mich riesig über einen ganz besonderen Gast, Dennis Lenkering, und der Name sagt es schon, von LMZ Lenkering. Ein Maschinenbauunternehmen mit Tradition, aber auch gar nicht so viel Tradition und deshalb mit ganz vielen verschiedenen neuen Ansätzen, mit denen wir heute auch sprechen wollen. Dennis, richtig cool, dass du dabei bist. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, Janik, also vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Dennis Lenkering, 34 Jahre jung, kann man glaube ich noch sagen, und Geschäftsführer hier bei der Firma LMZ. Ja, wir sind ein Sondermaschinenbauunternehmen. Wie kann man sich das so im Groben vorstellen? Also wir entwickeln und bauen schlüsselfertige Montageautomationen. Also im Grunde genommen kommt ein Kunde zu uns und sagt, das ist mein Endprodukt, so soll das Ganze aussehen und ihr dürft euch die Lösung entwickeln, wie das Ganze herstellbar oder montierbar ist. So, dann legen wir halt los, entwickeln darum die entsprechende Sondermaschine, Montage, Verpackung und alles, was das so zugehört, und liefern dem Kunden dann im Prinzip einen Gesamtprozess dafür. Ja, uns als LMZ gibt es seit 10 Jahren. Also wir hatten vergangenen Monat unser Jubiläum und wir sind ein familiengeführtes Unternehmen. Danke. Familiengeführtes Unternehmen, das heißt, meine Frau arbeitet hier im Unternehmen, als auch mein Schwiegervater. Ja, wie ist es da so zugekommen? Also ich habe erstmal eine handwerkliche Ausbildung gemacht, also komme aus dem Handwerk und habe dann im Anschluss meiner Ausbildung Maschinenbau studiert. Eigentlich wollte ich tatsächlich eine ganz andere Richtung rein. Ich wollte mal Entwicklungsingenieur für Autoscheinwerfer werden. Hat sich ein bisschen anders entwickelt, die Reise dahin. Also während meines Studiums musste ich natürlich irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Und da habe ich dann bei meinem Schwiegervater im Unternehmen gearbeitet, was eben unter anderem Maschinenbaukomponenten als Lieferant im Prinzip verschickt und versendet oder anbietet. Ja, und da die Komponenten so am Lager lieferbar im Unternehmen waren, bin ich dann irgendwie so in die Schiene des Maschinenbaus reingerutscht. Also wir haben dann angefangen, irgendwelche kleinen Vorrichtungen mal umzubauen für Kunden oder mal zu warten oder ähnliches. Und dann ist es irgendwie gut angelaufen, beziehungsweise wir haben gemerkt, dass irgendwie Bedarf in dem Bereich da ist. Und dann haben wir uns 2014 dazu entschieden, die LMZ zu gründen, sind dann mit 3 Mitarbeitenden gestartet. Jetzt 10 Jahre später sind wir knapp 35 Personen und ja, ist jetzt im alteingesessenen Maschinenbau als relativ junges Unternehmen auf jeden Fall anzusehen, weil normalerweise blicken die so aus 60 bis 120 Jahre Historie zurück. Also 10 Jahre ist für mich schon viel, aber im Maschinenbaubereich halt nicht so viel.
Absolut. Meistens spreche ich dann ja auch eher mit der wirklich Nachfolgegeneration. Und auch wenn du ja faktisch die 2. Generation bist, bist du ja noch gar nicht in der Nachfolge, sondern hast das Unternehmen ja selber mit aufgebaut. Ja. Deshalb bin ich da auch super gespannt, weil du da, glaube ich, nochmal eine ganz andere Perspektive hast als viele, die in bestehende Strukturen gegangen sind.
Richtig,
ja. Wir haben uns ja heute vorgenommen, vor allem das Thema Kundenzentrierung in den Vordergrund zu setzen, weil ihr da eben viele spannende neue Wege gegangen seid. Aber das hat ja grundsätzlich auch was mit Unternehmertum zu tun. Also als Lösungsanbieter, so wie ihr euch versteht, zumindest so wie ich es verstanden habe, ist es für euch ja extrem wichtig, nah am Kunden zu sein. Deshalb kannst du vielleicht auch nochmal so ganz kurz darauf eingehen als Info, was definierst du jetzt wirklich als Unternehmertum für euch und für dich? Wie seid ihr vielleicht besonders unternehmerisch aktiv?
Ja, auf jeden Fall Verantwortung. nicht nur fürs Unternehmen, auch für unsere Mitarbeiter. Ich glaube, die Zeiten haben sich dahingehend auf jeden Fall heutzutage geändert. Ja, es gibt dann natürlich so die klassischen Tagesaufgaben, um die man sich so als Unternehmer kümmern muss. Aber was mir persönlich so am meisten Spaß an das Ganze mit Weitsicht, das heißt also, was treibt uns als Unternehmen an, was können wir machen, um halt noch besser zu sein und was können wir tun, um unsere Kunden noch bessere Lösungen zu bieten. Und das ist eigentlich so das, wo ich mich eigentlich am liebsten mit beschäftige. Das heißt, wir schauen immer nach den neuesten Innovationen, Trends, was ist so am Markt, was zeichnet sich ab, wo könnte die Reise vielleicht mal hingehen. Und wir probieren dann einfach aus. Also das ist auch das, was wir immer ganz gerne machen. Das heißt, wir probieren nicht nur für uns, sondern wir probieren auch mit unseren Kunden für bestimmte Dinge halt die besten Lösungen herauszusuchen. Und da suchen wir halt gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden als auch unseren Kunden immer nach neuen Möglichkeiten und Herausforderungen, die man dann immer so angehen kann.
Cool, jetzt hast du ja schon gut gespoilert. Ich glaube, das ist ja Teil eures Innovation Labs. Aber da gehen wir später drauf ein.
Ja.
Jetzt seid ihr ja wirklich, du hast gesagt, im Sondermaschinenbau aktiv. Und für ganz viele Sondermaschinenbauer waren die letzten 5 bis 10 Jahre eigentlich eher schwierig. Ein Zeitraum, in dem ihr entstanden und gewachsen seid. Und ich habe immer so die Schlagworte im Kopf, es ist ja auch wirklich der Fachkräftemangel, es sind die unsicheren Zeiten hinsichtlich der Lieferketten. In der Regel ist man angewiesen auf wenige große, sehr spezifische Maschinen, die man baut und muss dann sehr viele Einzelteile zur richtigen Zeit am richtigen Punkt haben. Sind das auch so die klassischen Herausforderungen, mit denen du oder ihr euch konfrontiert seht? Oder was sind einfach so aktuell die Herausforderungen bei euch oder in deiner Branche?
Ja, es ist schon spürbar, dass sich die aktuelle Wirtschaftslage schon verändert hat, auch im Bereich der Investitionsfreundlichkeit unserer Kunden. Ich würde gar nicht mal sagen, das Thema Lieferkette oder Lieferprobleme ist gar nicht mehr so das Problem. Also es ist schon besser geworden, deutlich besser geworden, aber alles im akzeptablen Rahmen. Aber das, was halt so ein bisschen schwierig ist, ist das ganze Thema Entscheidungen werden nach hinten geschoben. Das heißt, es wird ein Budget für Jahre im Voraus geplant, statt sich jetzt halt darum zu kümmern. Ich hatte neulich einen Kunden, der sich für das Thema mobile Robotik interessiert. Also Roboter, die im Unternehmen so Dinge von A nach B bringen, automatisiert. Und dabei haben wir wirklich eine konkrete Anwendung durchgesprochen, haben das alles durchgerechnet und das Ganze, ich glaube, nach 9 Monaten hatten wir schon ROI. Und am Ende des Gesprächs hieß es, ja, prima, Herr Lenkring, vielen Dank, wir haben alles soweit zusammen. Dann können wir ja das Budget für 2026 einreichen. Gucke ich ihn an. Ich so, wir haben jetzt Anfang 2024. Super. Ich so, Sie wissen ja jetzt schon, dass sich das Ganze in 9 Monate rentieren wird. Warum planen Sie denn das Budget erst für 2026 ein? Ne? Also das, da fragt man sich wirklich so, okay, der Kunde weiß, wir wissen, dass sich das wirklich in kürzester Zeit rechnet. Und, aber es wird einfach nicht angegangen. Es wird einfach dann nach hinten geschoben. Das heißt, das ganze Thema Investitionsfreudigkeit ist wirklich, ja, also wir sind irgendwie aus dem Machen rausgekommen. Also wir denken vielleicht zu lange darüber nach, Dinge anzugehen oder eben nicht.
Ganz einfache Frage. Wie sind jetzt eure spezifischen Lösungen, um damit umzugehen? Insbesondere bei dem Problem, du hast hier gerade beschrieben, wo es auf Kundenseite vielleicht manchmal nicht vorangeht. Mhm.
Ja, also wir versuchen, den Kunden bzw. die Lösung oder eben die Verbesserung für das Unternehmen irgendwie so anschaulich wie möglich zu machen. Dazu zählt natürlich der gesamte Prozess vor dem Auftrag, also bevor wir beauftragt werden, als natürlich dann auch, wenn der Kunde bei uns die Bestellung ausgelöst hat und das ganze Thema danach. Also wir schauen dann wirklich einen Gesamtprozess an und versuchen den Kunden da irgendwie schon vorher abzuholen, um dir das Ganze bildlich zu machen, wie dann eben die Lösung aussehen könnte, weil es halt nichts von der Stange ist. Also der Kunde investiert im Prinzip erstmal nur in eine Idee, wie etwas aussehen könnte.
So wie ich es verstanden habe, heißt es ja, dass ihr insbesondere auch kundenseitig viele Herausforderungen habt aktuell. Und das spielt ja eigentlich darauf ein, dass ihr sagt, ihr seid extrem kundenzentriert oder versucht auch schon früh mit den Kunden zu agieren, um auch wirklich als Lösungsanbieter oder als gemeinsamer Entwickler für die Herausforderungen im Kunden zu sein. Wie ist es bei euch im Unternehmen verankert? Also welche Rolle spielt das und wie schaffst du es auch, dass das Team mit dem Kunden agiert?
Ja, ist im Prinzip erstmal ganz einfach. Also wir müssen uns natürlich erstmal in die Rolle des Kunden versetzen. Das heißt, wir schauen natürlich erstmal, wer beauftragt denn letztendlich eben so eine Sondermaschine. Und das sind ja oftmals nicht irgendwelche Maschinenbauingenieure, die da irgendwie super tief in der Technik drin stecken oder die die Prozesse in- und auswendig kennen, sondern es sind ja vermutlich irgendwelche Projektingenieure oder sonstige Personen. Und genau da, wir sind natürlich auch nicht der einzige Sondermaschinenbau auf dem Markt, sind, müssen wir den Kunden ja irgendwie auf eine Reise mitnehmen. Mhm. Das fängt dann erstmal beim Erstkontakt an, also der Anfrage. Und genau da muss man halt eben am Ball bleiben. Das heißt, bei uns ist nicht einfach, okay, Anfrage, wir erstellen ein Angebot und hoffen, dass der Kunde irgendwann bestellt. Sondern wir beschäftigen uns wirklich intensiv damit. Und das ist bei uns wirklich ein eigener Prozess vor der Beauftragung. Nachher haben wir natürlich auch die ganzen Prozesse während der Begleitung und so weiter, sowie während der Herstellung der Automation. Aber der ganze Prozess vor einer Beauftragung, das ist bei uns wirklich ein Schema, wie wir vorgehen, um den Kunden natürlich auch A, von uns zu überzeugen, aber auch B, da jetzt nicht irgendwie alleine zu lassen mit seinen Problemen, sondern da sind wir sehr aktiv im Austausch, haben da eigene Räume für Kommunikation, Entwürfe und so weiter. Also da ist für uns wirklich vorher erstmal eine Reise. Und das ist für uns natürlich Vorleistung. Das heißt, wir kriegen da natürlich jetzt irgendwie nicht schon Geld für oder ähnliches, sondern das ist das, was wir unseren Kunden im Voraus schon anbieten.
Genau diese Vorleistung, du hast es so schön gesagt, diese Kundenreise, das ist ja das, was man gerade im B2C auch schon viel vorbelebt bekommt, wie man den Kunden wirklich mitnimmt. Ich denke nur an ganz viele Konsumprodukte, die es schaffen, eine Geschichte zu erzählen. Und das machen ja eigentlich ganz viele B2B-Dienstleister noch gar nicht. Und wenn überhaupt ein bisschen auf LinkedIn. Aber ansonsten, wie du es beschrieben hast, das läuft ja hauptsächlich über ja wirklich einfache Angebote, die rausgehen. Dann hat man irgendwelche, geht es in die technische Konstruktion, dann geht es wieder zurück und der Kunde bekommt eigentlich gar nichts davon mit, bis er dann das Angebot oder den Angebotsbesprechungs-Call hat. Kannst du so ein bisschen spezifischer darauf eingehen? Du hast gesagt, ihr benutzt da gewisse Räume, wo ihr mit dem Kunden zusammenarbeitet. Versetz dich doch mal in die Lage des Kunden von euch. Wie sieht es jetzt genau für ihn aus?
Ja, also erstmal natürlich, je nachdem, von welcher Seite jetzt der Kontakt kommt, entweder von kundenseitig oder halt von uns eben, den Kunden direkt angesprochen, startet es eigentlich erstmal damit, dass ein Sales Space eröffnet wird. Das heißt, es gibt so einen digitalen Raum, in dem man sich entsprechend austauschen kann. So was findet man da? Natürlich A, erstmal so ganze Firmenpräsentationen, Informationen zum Unternehmen, als auch zu Personen, die halt eben der Ansprechpartner des Kunden ist. So, dann spricht man halt über beispielsweise konkrete Projekte oder bestimmte Themen, die man jetzt gerne angehen möchte. Und dann wird dort halt eben alles festgehalten. Man kann das gut natürlich auch in Teams oder was anderes als Kommunikationsmittel nutzen. Aber wir nutzen halt solche digitalen Räume dafür. Und dort ist dann auch immer alles genau hinterlegt. Das heißt, der Kunde hat eine Anfrage gestellt, dann liegen dort die Anfrageunterlagen. Es liegen bestimmte Informationen zu der Anfrage. Von unserer Seite werden dann bestimmte Nachfragen dort hinterlegt, sodass man wirklich ja wie so ein Gesprächsprotokoll hat von jeder am Projekt beteiligten Person einsehbar, dass wirklich alle am Projekt Beteiligten den gleichen Informationsstand haben. Und das ist eigentlich schon ein ganz schön großer Mehrwert, den wir halt festgestellt haben. Gerade auch bei unseren Kunden ist die interne Kommunikation auch nicht immer 100%ig. Und mit Hilfe solcher Räume ist halt wirklich jeder sehr schnell im Thema drin. Und das ist wirklich sehr interessant zu beobachten, da unsere Kunden das schon sehr interessant finden und auch wirklich sehr aktiv nutzen.
Würdest du denn trotzdem sagen, jetzt mal aus der Skeptiker-Perspektive, dass das ein Mehraufwand ist gegenüber des eher klassischen Vorgehens für euch?
Ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall ein Mehraufwand. Aber ich würde auch sagen, es ist ein Mehraufwand, der sich lohnt, um den Kunden da natürlich auch abzuholen und immer up-to-date zu wissen.
Bekommt ihr da Feedback, dass ihr da einen besseren Prozess habt als jetzt wettbewerbende Unternehmen oder ist es vielleicht genau das auch ein Punkt, wo ihr euch differenzieren wollt vom Wettbewerb?
Also ja, also vom Feedback unserer Kunden, also jeder Kunde, wo wir es eingeführt haben, war es tatsächlich das erste Mal, dass er so einen Raum betreten hat. Mhm. Dementsprechend nehme ich mal daraus, dass unsere Marktbegleiter da noch nicht so weit sind. Ja, also das Feedback unserer Kunden ist durchweg positiv. Also es waren wirklich Leute begeistert oder auch, dass Kunden schon gesagt haben, okay, das möchten wir unseren eigenen Vertrieb auch mit an die Hand geben und haben uns dann darüber ausgetauscht, wie man sowas hat halt integriert oder wie man sowas einrichtet und deren Kunden dann später anbieten kann. Also das Feedback war wirklich durch die Bank sehr positiv dazu.
Und wie war das Feedback bei euch im Team? War es da auch eher schwierig, sowas zu etablieren? Hat es vielleicht auf Widerstände gestoßen oder haben alle gesagt, ey, voll super, wir verstehen direkt, was für einen Mehrwert wir damit bieten?
Aufgrund unserer Leute, die wir haben und wirklich, dass fast jeder, oder ich würde fast sagen jeder sogar, immer nach der neuesten Technologie und Innovation sucht, ist es tatsächlich so, dass wir jetzt da intern keinen Widerstand hatten, sondern ganz im Gegenteil, also das Interesse daran war wirklich sehr stark. Klar, das Ganze erstmal einzurichten und vorzubereiten, dass man so eine Basis hat, auf die man dann zurückgreifen kann, das muss halt einmal gemacht werden. Aber auch intern hat das natürlich Vorteile. Wenn jetzt mal ein Vertriebler im Urlaub ist, dann kann der andere eben einsehen, okay, das ist Stand der Dinge, falls mein Kunde eine Rückfrage hat, sodass wir da auch in Urlaubszeiten oder Krankheitsfällen oder Ähnliches schnell reagieren können und Feedback dem Kunden dann geben können. Das heißt, jeder ist wirklich im Thema drin.
Cool, es deckt dann ja auch so ein bisschen die Funktion eines CRMs ab, das ihr wahrscheinlich aber zusätzlich
genau.
Auch
noch. CRM haben wir natürlich auch, aber das ist ja noch genau eine öffentliche Kommunikation. mit dem
Schauen wir
Kunden.
da mal so ein bisschen in die weiteren Schritte der Kundenreise. Wie geht es denn dann weiter? Also wir hatten es ja im Vorgespräch schon. Ich weiß, dass das noch nicht alles ist, was digital auf den Kunden zukommt. Aber nehmen wir an, er hat sich jetzt entschlossen, die Maschine bei euch zu kaufen und auch die Bestellung ausgelöst. Was hat er dann nach von euch zu erwarten?
Ja, wie ich schon sagte, also wir sind halt immer auf der Suche nach der besten Lösung, was wir unseren Kunden bieten können. Und dafür müssen wir natürlich auch immer das Neueste haben und die neuesten Dinge nutzen. Hängt natürlich auch viel damit zusammen. Ich wollte schon mein ganzes Leben lang auch als Kind immer schon die neueste Technik haben und ausprobieren, wahrscheinlich zum Leidtragen meiner Eltern in den jungen Jahren. Aber damit beschäftigen wir uns auch als Unternehmen. Das heißt, wir schauen natürlich, welche Technik gibt es, was kann man dem Kunden anbieten. Und da ist dann halt unser Innovation Lab uns ins Leben gekommen. Und genau, du hattest gesagt, unsere digitale Reise geht ja noch weiter. Das heißt, in unserem Innovation Lab machen wir das halt mit unseren Kunden so, dass wir auch noch teilweise Vorbeauftragung im Prinzip die Anlage ausprobieren können. Wie so eine digitale Modenschau hat man eine VR-Brille auf, man hat Controller, man kann sich frei im Raum bewegen und bevor eine Beauftragung stattfindet, wenn der Kunde etwas sehen möchte, können wir ihnen halt Vergleichsprojekte zeigen. Das heißt, er kann wirklich Anlagen begehen und ausprobieren, greifen, durchlaufen, Türen aufmachen, Türen zumachen, wie auch immer, sich alles genau anschauen. Und das ist schon mal ein ziemlich großer Mehrwert, das irgendwie erstmal greifbar zu machen. Weil ich sagte ja, also eigentlich bestellen die Kunden bei uns immer nur eine Idee und am Ende kommt da was bei rum. Es gibt nichts, was der Kunde jetzt bei uns schon irgendwie vorher mal ausprobieren kann oder ähnliches. Es ist ja wirklich eine Sondermaschine. Immer nur eine Maschine, die explizit für diesen einen Kunden gebaut wird. Und dementsprechend kann man das mithilfe dessen ziemlich greifbar machen. Und ja, generell ist das Thema VR natürlich sehr interessant. Also da kann man sich schon ein bisschen drin verlieren, würde ich mal behaupten. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr großer Mehrwert für unsere Kunden als auch für uns.
Wie muss ich mir das dann vorstellen, gerade im VR-Bereich? Ich glaube, ihr macht ja auch die Abnahmen damit oder die Vorabnahmen von den Kunden. Bekommt ihr eine Brille zugeschickt? Erwartet ihr, dass sie die Brille da vor Ort haben? Wie sieht dann genau der Rahmen aus? Wie seid auch ihr da in den Prozess integriert? Und auch um es wirklich mal sichtbar zu machen, also die Kunden können ja die Maschine dann trotzdem noch nicht anfassen in der virtuellen Realität. Wie läuft es genau ab und wo sind dann auch die Vorteile oder auch die Effizienzen, die ihr dann gegenüber einer persönlichen Abnahme oder in der nächsten persönlichen Abnahme spart?
Ja, genau. Also dazu muss man vielleicht jetzt mal den Entwicklungs- oder Entstehungsprozess der Automation kennen. Also bei uns ist es so, sobald ein Auftrag da ist, legt die Konstruktion los. So, das dauert je nach Anlage zwischen 20 Wochen bis über ein Dreivierteljahr. Und während dieser Zeit halten wir natürlich regelmäßig mit unseren Kunden Kontakt, halten ihn auf dem Laufenden, führen Gespräche, wie ist der aktuelle Stand, was muss beachtet werden, was sind so die Besonderheiten. Und ich sag mal so, wenn die letzten 70 bis 80% fertig sind, dann werden halt detailliertere Gespräche geführt. Und dann ist es so, die Kunden kommen zu uns her, und gehen dann halt in diese virtuelle Welt rein und können dann ihre neue Anlage im Prinzip begehen, die können alles sehen und ausprobieren. Und ich glaube, das Thema Ausprobieren ist eigentlich so das Wichtigste, weil das ganze Thema Ergonomie und Erreichbarkeiten, gerade im Sondermaschinenbaubereich, ist sehr, sehr wichtig. Erreichbarkeiten dafür, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Bauteil nicht mehr funktioniert und das eine Wartung erfordert, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man von außen an allen Komponenten herankommt. Und das kann man halt ganz, ganz gut in der VR testen. Vorher hat man das wirklich so gemacht, man hat irgendwie einen Zollstock genommen, sich das auf den Tisch gelegt und gesagt, okay, komme ich da jetzt hin oder nicht? Und das ist ja auch ein wirklich subjektives Maß. Also jeder ist ja nicht gleich groß, gleich hoch, gleich breit, gleich dünn. Das ist ja wirklich eine sehr subjektive Meinung. Und das ist ganz gut, weil dann kommen die Kunden hier auch wirklich nicht nur mit den Projektleitern her, sondern mit den Leuten, die später auch mit der Automation arbeiten dürfen. Und dann besprechen wir halt die einzelnen Punkte. Auch das ganze Thema Ergonomie ist sehr, sehr wichtig dabei, weil, wie ich sagte, nicht alle Leute sind gleich groß. Und da ist es dann wichtig zu verstehen, okay, was sind denn die Besonderheiten oder die Umgebungseinflüsse in der Produktion, die ich jetzt hier in der Anlage berücksichtigen kann. Und das Thema Mitnehmen, also Change Management, ist jetzt sehr, sehr wichtig bei Personen. Das heißt, die Leute, die später mit der Anlage arbeiten werden, können sich hier jetzt schon mit einbringen und sagen, okay, An der Stelle muss ich Sachen einfüllen, das ist aber schon ein bisschen hoch, können wir das ein bisschen tiefer setzen. Und dann kann man das ganz einfach auf die in VR einfach anpacken, auf die richtige Wunschhöhe packen, wie man das gerne möchte, ausprobieren und dann sagt man, okay, das ist jetzt ein Stand, den wir so haben möchten. Und das können wir dann wieder reimportieren in unsere CAD-Software und dann bauen wir den Kunden das genauso, wie er das im Prinzip vorher ausprobiert hat.
Also Wahnsinn, ich glaube, das ist einfach unglaublich, also ein riesiges Potenzial dahinter, allein auch gerade, wenn man das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz bedenkt, weil das sind dann ja genauso diese Themen,
ja.
Höhe des Arbeitsplatzes und so weiter und so fort, und das bedenkt man ja vorher nicht, also wenn man durch viele alte Hallen geht, da sieht man, dass so unterschiedlichste Menschen arbeiten und noch immer sind ja nicht alle Arbeitsplätze höhenverstellbar. Das ist unglaublich cool, also ich sehe da einen riesigen Vorteil drin, wenn man das vorher macht, zumal er ja auch schon im Vorhinein Anwenderschulungen geben könnt, sozusagen, und dadurch auch extrem viel Zeit spart, als wenn die Maschine erstmal eine Woche lang, die Automation eine Woche lang geschult werden muss vor Ort, bis man so richtig loslegen kann.
Das ist auch noch ein Thema, genau. Wir nutzen es ja auch selber für uns. Das heißt, wir nutzen es ja nicht nur für den Kunden, sondern wir benutzen es auch intern. Das heißt, unsere Programmierer beispielsweise, die können direkt schon mal die Anlage testen und auch dadurch besser verstehen, was sie dann letztendlich programmieren beispielsweise. Aber auch, wenn jetzt zum Beispiel mal eine Anlage beim Kunden umgebaut werden müsste, dann können wir den Monteuren direkt vorher sagen, okay, an der Stelle musst du das erst lösen, das Blech, damit du dort den Zugang hast. Und dann können wir im Prinzip unsere eigenen Mitarbeiter hier schon schulen, wie denn die Montage oder der Umbau der Anlage bei dem Kunden erfolgen wird, sodass wir nicht nur für uns, für die eigenen Kapazitäten die Mitarbeiterzeit sparen, sondern auch für den Kunden das Thema Kosten relativ niedrig halten können, da der Umbau vor Ort viel, viel schneller vonstatten geht, als wenn man jetzt einfach hinkommt und sich erstmal eine Lösung überlegen muss, wo man denn was löst, damit man an eine bestimmte Sache herankommt.
Klar, zumal ihr könnt ja wahrscheinlich auch dann schon im virtuellen Raum überlegen und simulieren, was passiert, wenn ihr insbesondere bei bestehenden Maschinen das und das abändert, wie ihr Optimierungen
genau.
Vielleicht nehmen könnt oder die Durchlaufzeiten verändern könnt. Also auch da sind ja letzten Endes riesige Vorteile.
Ja.
Jetzt würde mich einfach mal interessieren, ich bin jetzt auch nicht der riesige Techie, aber wie schafft man denn so etwas jetzt mal ganz praktisch, wie schafft man es, diese Maschinen und die dann auch komplexen Automatisierungen in die virtuelle Realität zu bringen? Und was steckt da letzten Endes auch für einen Aufwand hinter, insbesondere ja auch an den immer wieder das zu modifizieren und so weiter und so fort. Wie schafft ihr diese Übersetzung von noch gar nicht da in die Virtualität und dann von Virtualität in die Maschine, an die Maschine, die ihr baut?
Ja, also das ist tatsächlich gar nicht so schwer.
Okay.
Man muss... Tatsächlich ist es nur ein Knopfdruck.
Gar nicht so spektakulär, wie ich es mir oft hatte.
Es ist ja so, dass unsere Anlagen ja in 3D schon komplett existieren. Wenn diese halt für den Kunden entwickelt werden, werden die halt 3D konstruiert. So, und diese 3D-Konstruktion ist ja so detailliert, die kann ich ja dann wirklich 1:1 einfach in die VR-Welt laden. Das heißt, es ist tatsächlich nur ein Importieren einer Datei und dann ist es auch schon fertig. Die größte Arbeit ist einfach nur der Weg wieder zurück. Das heißt, wenn man etwas hat oder geändert hat, das dann wieder in CAD zu bekommen. Das ist dann etwas mehr Arbeit.
Und darf ich fragen, mit welchem System ihr in dieser virtuellen Umgebung arbeitet? Habt ihr euch da was selber aufgebaut oder nutzt ihr einfach einen bestehenden? Da gibt es ja Lösungen auch ganz viele verschiedene.
Genau, da nutzen wir eine bestehende Lösung. Wir arbeiten da mit der Firma Halo Client zusammen. Okay. Habe ich im Rahmen meiner Hochschultätigkeiten kennengelernt und komme auch aus dem Bereich. Deswegen, also da haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht.
Okay. Jetzt nochmal so ein bisschen zurück zu zu dem ganzen Thema, wie ihr den Weg gegangen seid. Warum habt ihr es euch denn genau dazu entschieden, diesen Aufwand zu gehen und dieses Innovationslab oder auch das Innovationsmanagement in einem doch, sag mal, verhältnismäßig kleinen Betrieb? Ihr habt jetzt ja nicht riesige Ressourcen, die sich nur damit beschäftigen können oder ausschließlich damit beschäftigen können. Wieso habt ihr euch entschieden, diesen Weg zu gehen?
Ja, ist im Prinzip ganz einfach. Wie ich schon sagte, sind wir halt im Maschinenbaubereich unterwegs und der ist meiner Meinung nach noch ziemlich alt eingesessen. Also ich will gar nicht wissen, wie oft ich den Satz gehört habe, das haben wir schon immer so gemacht, warum machen wir es nicht weiterhin so? Und wir haben einfach gesagt, okay, wir machen es anders. Und dann haben wir einfach mal überlegt, okay, was ist denn klassisch Maschinenbau und was könnte man anders machen? Man kann ja auch viel von anderen Unternehmen lernen und das entsprechend halt auf die jeweilige Branche ableiten. Es ist ja nicht so, dass Maschinenbau nur Maschinenbausachen macht, sondern man kann natürlich auch andere Sachen aus der Customer Journey übernehmen und halt eben in den Maschinenbau reinprojizieren. So, ja. Und das war halt der Grund, dass wir gesagt haben, okay, es ist so, es wird halt so gemacht, aber es könnte auch besser gemacht werden. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, diesen Weg dann halt eben zu gehen.
Habt ihr das von Anfang an, seit der Gründung, bewusst gemacht oder war das etwas, was sich dann nach und nach eingestellt hat?
Nee, das haben wir schon seit Gründung gemacht, weil, wie ich halt sagte, ich interessiere mich halt persönlich auch sehr stark für Technik und habe auch mein ganzes Haus auch komplett durchautomatisiert. Und das schlägt sich halt so durch die Reihe weg. Und
aber du hast noch ein Haus, ist so, nicht nur virtuell.
Nee, ich habe auch ein virtuelles Haus, aber ich habe auch ein echtes Haus.
Cool.
Nee, genau. Und dann ist es halt auch so ein Stück Firmenphilosophie. Das heißt, die Leute oder die Mitarbeiter, die hier bei uns arbeiten, die wissen auch ganz genau, was wichtig ist, auf was man achten muss. Und dann kommen auch von denen immer gute Vorschläge, was man dann in Zukunft vielleicht mal verwenden könnte. Auch das ganze Thema Salespace oder ähnliches, das habe ich mir ja auch nicht ausgedacht, sondern es waren dann auch Features, die unsere Mitarbeiter dann an mich herangetragen haben und haben gesagt, hier, ich habe hier was Cooles entdeckt, hättest du Bock, das auszuprobieren? So, und dann gucken wir uns das halt alles gemeinsam an, bewerten das, ob das eine gute Idee ist oder ob man das vielleicht lieber nicht verwenden sollte. Und dann können wir mit solchen Lösungen dann zu unseren Kunden gehen.
Absolut. Also ich glaube, du hast es ja so eben auch schon so provokant gesagt, da gibt es ganz viele tradierte Betriebe. Aber das liegt ja häufig tatsächlich dann auch an den Führungskräften, an die Personen, die sich einfach Veränderungen verwehren. Man kann die Schulter auf die Kunden schieben, nichts Neues fordern. Aber ich glaube, man sollte sich da auch links und rechts umschauen. Und ihr seid jetzt einer der Betriebe, die da vielleicht in dem Bereich den Standard setzen. Und wenn eure Kunden das irgendwann bei anderen Unternehmen fordern, dann sind die im Zweifel hinterher. Und ich glaube, da habt ihr einfach eine riesige Chance den Start als jüngeres Unternehmen im Gegensatz zu älteren und tradierteren Unternehmen, wo das einfach sehr schwierig ist. Und die Leute sich einfach schon aus Prinzip versperren, diesen Weg zu gehen oder auch genau diese Ableitung zu treffen. Das finde ich auch super faszinierend, sich anzuschauen, was woanders gut läuft, was man natürlich niemals hundertprozentig übertragen kann, aber die Sachen, die gut funktionieren, kann man sich herauspicken. Und das verstehe ich einfach nicht, dass da extrem viele sich gegen verwehren. Also das sind auch Ansätze, die wir immer versuchen, sich mal umzuschauen, wo in anderen Geschäftsmodellen etwas funktioniert, was man für sich übernehmen kann. Also
eben.
Cool, dass ihr da so weit seid. Das wäre im Prinzip auch schon so der nächste Thema oder das, was ich dich auch noch fragen wollte. Du hast gesagt, es liegt wirklich viel daran, dass ihr auch Mitarbeiter im Team habt, die sich dafür interessieren, dass du in diesen Wegen vorangehst. Was ist denn dann vielleicht bei euch kulturell jetzt bis auf die Demografie des Unternehmens ein bisschen anders? Und wie geht ihr eben damit um, wenn jetzt Leute oder Mitarbeiter auf euch zukommen und sagen, ey, wir haben da eine Idee, können wir das mal ausprobieren?
Ja, und wie gesagt, 10 Jahre ist jetzt noch keine Historie, auf die man zurückblicken kann. Deswegen haben wir jetzt noch auch keine Mitarbeitende, die jetzt hier schon 50 Jahre beschäftigt sind oder sowas. Du hast gerade angesprochen, unser Durchschnittsalter ist relativ gering. Also wir sind bei etwas über 30 Jahren vom Alter her. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, es liegt an bestimmten Altersklassen oder ähnliches, dass wir so sind, wie wir sind. Es gibt halt Mitarbeitende, die viel Erfahrung haben, die wirklich mit guter Erfahrung punkten können. Und sich darüber hinaus auch erstklassig mit Technik auskennen. Ist jetzt nicht so, dass man sagt, ab Alter X lässt das Thema Innovationskraft mit Technik oder sowas nach. Das können wir auf jeden Fall nicht bestätigen. Aber natürlich ist es eine super Ergänzung. Das heißt, wir haben auch jüngere Mitarbeitende, die dann halt von den Erfahrungen älterer profitieren, aber auch die dann mit einer Technik mal um die Ecke herkommen, wo die Älteren sagen, ja okay, zeig mir das mal, erklär mir das mal, das hört sich ja richtig interessant an. Mhm. Zum Alter des Unternehmens kann man natürlich auch sagen, wir bekommen oft Feedback von unseren Kunden, dass die Lösungen halt entsprechend technologisch gut gefallen haben. Mhm. Und ich hatte es eben schon gesagt, Marktbegleiter sagen halt häufiger mal, okay, das haben wir immer schon so gemacht, die Lösung, das funktioniert. In dem Anwendungsfall würden wir es wieder genauso tun. So ganz ehrlich, wenn ich sowas höre, ey, dann läuft es mir wirklich eiskalt den Rücken runter. Wie gesagt, man muss sich das mal aus der kurzen Historie mal anschauen. Also wenn wir Lösungen anbieten, machen wir es ja auch nicht mal so, wie der Kunde sich das wünscht. Finde ich auch ein bisschen mutig. Wir bieten dann Lösungen an, die dann anders sind, als der Kunde sich das vorgestellt hat, weil die Vorstellungen des Kunden sind ja auch nicht immer die richtigen. Und wenn wir den Kunden einfach mal aufzeigen können, okay, das kann man machen, hat man vielleicht auch früher so gemacht, aber schau dir diese Lösung mal einmal an. Die ist viel innovativer und würde euch nach x Jahren noch diese Summe an Geld sparen. Wollt ihr nicht mal drüber nachdenken, das vielleicht mal so zu lösen? Und das ist das, was wir als von unseren Kunden immer wieder hören. Das gefällt denen halt gut, dass wir es anders machen als andere. Das heißt, wir überdenken bestehende Prozesse und gestalten diese halt anders. Und das ist eigentlich immer das, was ganz gut ankommt.
Vielleicht ein bisschen kritische Frage. Verliert ihr dadurch auch Kunden?
Nochmal?
Verliert ihr dadurch auch Kunden, dass ihr das so tut? Okay.
Nee.
Das ist ja, glaube ich, häufig die Angst, die damit auch einhergeht. Haben wir jetzt etwas verändert? Sind die Kunden nicht bereit? Oder man verliert sie vielleicht? War das bei euch gar nicht der Fall?
Ganz im Gegenteil sogar. Normalerweise ist es ja so, der Kunde hat jetzt schon irgendeinen fertigen Artikel, den er produzieren möchte. Und wir werden jetzt schon früher im Entwicklungsprozess hinzugezogen. Das heißt, wenn der Kunde gerade bei der Entwicklung eines Produktes drinsteckt, werden wir schon zu Rate gezogen, Mensch, ihr habt ja immer gute Ideen. Was können wir denn an dem Artikel noch berücksichtigen, damit wir den später besser automatisieren können? Mhm. Also eher das Gegenteil, was das Ganze bewegt, sondern die merken, okay, die gehen da anders heran. So, was können wir jetzt einen Bauteil vielleicht noch besser machen, damit wir auch besser oder kostengünstiger später automatisieren können?
Mhm. Bekommt ihr denn auch viel Kundenfeedback, was euch inspiriert, noch weiter andere Dinge zu verändern oder umzusetzen? Oder ist es aktuell so, dass die Innovation eher von euch innen herauskommt?
Also ich würde mal sagen, 70% von innen, 30% von außen. Wir führen natürlich regelmäßig Gespräche mit allen Kunden aus sämtlichen Bereichen und Branchen. Und da nehmen wir natürlich so erstmal wahr, was ist denn so die Marktlage, was sind so die Probleme, mit denen sich so unsere Kunden beschäftigen. Wo könnte demnächst mal so der Schuh drücken? Und das sind dann so Punkte für uns, wo wir sagen, okay, das könnte vielleicht mal akut werden. Was können wir da so für Lösungen entwickeln oder was können wir uns dafür ausdenken, um den Kunden da später besser zu unterstützen? Also es geht schon von beiden Seiten.
Okay, jetzt haben wir ja schon wieder den Bogen geschlagen zur Kundenzentrierung zu Anfang. Wir müssen auch schon leider zeitlich langsam Richtung Ende kommen. Abschließend habe ich immer zwei Fragen vorbereitet, die fast alle Gäste über sich ergehen lassen müssen. Gerade jetzt bei euch finde ich es unglaublich spannend zu erfahren, was andere Organisationen von euch lernen können. Ich glaube, viel haben wir davon schon besprochen, aber vielleicht hast du ja auch noch Punkte aus anderen Bereichen und was ihr jetzt auch als Unternehmen noch von anderen Organisationen lernen könnt.
Ja, also ich hatte ja gesagt, dass das ganze Thema bestimmte Prozesse oder Vorgehensweisen von anderen Unternehmen auf das eigene Unternehmen zu projizieren. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir gesehen haben, wo wir viel von anderen Unternehmen lernen können. Das können auch oftmals wirklich große Tech-Unternehmen sein, sei es jetzt ein Apple oder ähnliches. Da kann man schon viel von deren Vorgehensweise lernen und dann eben auf uns projizieren. Und das merken wir auch gerade beim Thema Netzwerken, wenn wir mit anderen Unternehmen sprechen, dass es oftmals ein sehr inspirativer Gedankenaustausch ist. Was kann man von uns lernen, kann ich natürlich schwierig aus meiner Sicht sagen. Also ich bin natürlich davon überzeugt, dass wir ein Top-Unternehmen sind und dementsprechend kann man natürlich auch viel von uns lernen. Wir teilen es auch gerne, sei es jetzt auf LinkedIn oder halt eben auf irgendwelchen Videos, die wir regelmäßig posten. Das heißt, wir gehen da auch nicht so geheim mit um, wie es andere Unternehmen vielleicht tun. Ich denke, da kann man auch gegenseitig von lernen und profitieren.
Auch das finde ich wieder einen unglaublich spannenden Faktor, wo auch wieder Unternehmen von lernen können. Wie offen ihr grundsätzlich unterwegs seid, also gerade auch da im Sondermaschinenbau kenne ich es, dass viel gerne geheim gehalten wird und Einblicke nicht so erwünscht sind, weil man dann ja auch vielleicht ein bisschen Sorge hat, dass etwas weggenommen wird oder Angst oder davor hat, dass der Kunde sieht, wie etwas wirklich läuft. Das greift ja auch Sachen um. Aber auch da seid ihr ja wirklich explorativ und geht nach außen. Wie bist du dazu gekommen? Lag das auch einfach an deiner Persönlichkeit oder deiner Lust darauf? Oder hat sich das einfach so ergeben?
Nee, es hat sich nicht einfach ergeben. Ich wurde tatsächlich dazu überredet. Einer unserer Mitarbeiter aus dem Bereich Business Development und Marketing hat gesagt, okay, Was würde dich denn oder was stört dich denn daran, das jetzt eben nach außen zu tragen? Weil mein Gedanke war natürlich auch erst, oh, das könnte ja vielleicht jemand kopieren oder nachbauen. Aber wenn man überall vielleicht immer der Erste ist, der Sachen zeigt, dann ist man vielleicht, hat man vielleicht nach außen ein besseres Standing und dann haben wir es einfach mal ausprobiert und das Feedback generell oder übergreifend ist natürlich sehr positiv gewesen. Also wir drehen zum Beispiel zu bestimmten Anlagen mal Anlagenvideos, veröffentlichen diese und es gab einen Kunde, der hat noch vor Beauftragung gesagt, okay, wenn wir jetzt bei euch beauftragen würden, kriegen wir dann auch so ein cooles Video von unserer Anlage. Und ich glaube, das reicht schon als Feedback dazu aus, dass wir da vielleicht das eine oder andere richtig machen.
Cool. Auch da finde ich, kann man eigentlich immer nur wieder appellieren, dass doch viel mehr Unternehmen gerade aus dem Mittelstand zeigen sollten, sich zeigen sollten, nach außen gehen, weil auch das ja noch weitere Effekte hat. Ich glaube, das macht euch auch besonders attraktiv vielleicht für junge Menschen, die in diese Bereiche rein wollen, oder generell Fach- und Arbeitskräfte, dieses nach außen gehen, zeigen und auch das Unternehmen öffnen. Ich glaube, davor sollte man viel weniger Angst haben. Und auch da finde ich persönlich, seid ihr ein tolles Beispiel. Deshalb wollte ich noch das ergänzen, dass man auch, glaube ich, das von euch sehr gut lernen kann, insbesondere von dir. Also folgt Dennis allem auf LinkedIn, um jetzt hier Werbung zu machen. Dann die letzte Frage, was mich natürlich auch riesig interessieren würde, auch gerne persönlich. Was waren jetzt für dich in dieser Zeit, über die wir gesprochen haben, die größten Fehler oder Herausforderungen in der vielleicht auch Entwicklung dahin, zur Kundenzentrierung und dahin, dass ihr so digital denkt? Und woraus hast du letzten Endes am meisten gelernt?
Ja, das ist schwer. Die größten Fehler, also es gab eigentlich nur eine Geschäftsidee, die ich habe durch die Finger gleiten lassen, weil ich mich dann einfach nicht getraut habe, das durchzuziehen. Also da waren wir vielleicht auch zu früh am Markt. Deswegen daraus gelernt, entsprechend natürlich auch aus Fehlern sollte man lernen. Das heißt, wenn wir irgendwo immer eine Idee haben oder irgendwas, eine Chance sehen, dann probieren wir das Ganze aus und machen das auch. Das habe ich auf jeden Fall daraus gelernt. Also wenn man wirklich vielleicht etwas machen könnte, einfach machen, ausprobieren. Mehr als hinfallen kann man auch nicht. Und ja, eines der größten Learnings ist auf jeden Fall das Thema Alter. Als ich damals mit 24 gestartet bin oder mal einen Auftrag für eine Viertelmillion irgendwo angeboten habe, wurde man nicht unbedingt ernst genommen. Deswegen kann man schon sagen, das Thema Alter auch bei Vergabe von Projekten oder Prozessen schon immer noch ein Punkt ist. Wo man vielleicht nicht immer ernst genommen wird. Und das finde ich persönlich schade, weil gerade junge Menschen sind schon vielleicht vom Gedanken her oftmals weiter. Das merken wir auch bei unseren Mitarbeitenden. Und ich denke mal, auch die sollte man ernst nehmen.
Bin ich absolut bei dir. Auch mir passiert das manchmal leider, dass man sich dabei erwischt, sich zu wünschen, jetzt dann, also in Haaren geht ja nicht mehr so viel bergab, aber dass man sich zumindest wünscht, dass man noch mehr Falten hat oder sowas. Und das ist eigentlich total schade, weil ich glaube, man sollte jetzt nie Erfahrungen versuchen aufzuwiegeln, weil das geht gar nicht. Und Erfahrung ist unglaublich wichtig. Aber junge Menschen können natürlich auch neue Sachen treiben oder sind auch einfach affiner für gewisse
Ja,
Themen.
das ist richtig.
Und dadurch sollte man sich einfach nicht angegriffen fühlen. Also ich denke, wenn man eine gute Führungskraft ist, dann kann man auch akzeptieren, dass man dann sich eben da auch auf jüngere Menschen bezieht. Und das ist ja eigentlich auch eigentlich, finde ich persönlich, was man nur durch Erfahrungen lernen kann, wie man eben führt und wie man dann auch den Personen mit der größten Kompetenz oder mit dem größten Drive die Sachen übergibt, die sie treiben können. Also das finde ich ganz toll, dass du das nochmal so betont hast, weil das finde ich tatsächlich auch sehr schade, dass extrem viele, gerade auch in den klassischen Alt-Economy-Industrien, da sehr, sehr viele Vorurteile gegenüber den Menschen haben und eher denen zu wenig zutrauen. Cool. Hast du noch ein anderes Schlusswort? Ansonsten würde ich gerne mal fragen, wenn man jetzt Lust hat, darauf mit euch zusammenzuarbeiten oder mal in das Innovation Lab einzusteigen und sich eine Brille aufzuziehen, wie kann man dich erreichen oder wo darf man auf dich zukommen?
Ja, am einfachsten einfach über die Homepage. Da gibt es genügend Kontaktformulare, um zu bestimmten Dingen mal Kontakt aufzunehmen. Aber natürlich auch gerne auf LinkedIn. Dann können wir auch mal persönlich schreiben. Also mich da einfach eben eine Direktnachricht schicken. Dann kommt ihr auch direkt bei mir an. Und das ist eigentlich so der einfachste Weg, mich zu kontaktieren.
Super. Dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dabei warst, Dennis. Ich finde es unglaublich spannend, welche Einblicke du geboten hast. Und ich finde es wirklich unglaublich inspirierend. Da können sich ganz viele Unternehmen auch eine Scheibe von abschneiden. insbesondere in den Bereichen. Deshalb ganz, ganz herzlichen Dank, dass du so offen warst und das alles geteilt hast. Und ja, vielen Dank für alle da draußen fürs Zuhören.